Als wir vor ein paar Wochen war das im Erzgebirge on Tour waren, hat uns auch Thomas Rups-Unger in der alten Lagerhalle, in der wir unser Studio aufgebaut hatten, besucht. Ich muss bekennen, Thomas Rups-Unger, Rups-Unger, es wird ein witziger Film zum Teil, von daher können wir schon in der Anmoderation echt so anfangen. Also Thomas Rups-Unger, der Name sagte mir nichts, jetzt natürlich schon. Mir sagte genauso wenig sagte mir nichts. Und auch der alte Holzmichel gehört nicht unbedingt zu meinem, also es ist nicht in meiner Playlist, sagen wir es mal so. Aber ich habe es nie gehört, aber dann Thomas Rups-Unger kennengelernt und seine Geschichte gehört. Und wir beiden Thomas, wir hatten echt Spaß miteinander, muss man sagen. Das war einfach cool mit ihm. Fasziniert hat mich, wie er seine Entscheidung durchgezogen hat, so konsequent. Er hat die Band verlassen, um dann was Neues anzufangen. Und darüber reden wir in dieser Sendung. Danken möchte ich euch sehr, sehr herzlich. Es kommen die ersten Unterstützungen rein und das ist echt faszinierend. Das freut uns total. Ihr wisst, wir brauchen im nächsten Jahr 60.000 Euro, um die Sendungen fortzuführen, die dritte Staffel anzugehen. Und da haben wir in den letzten beiden Sendungen schon darauf hingewiesen, oder ich habe darauf hingewiesen. Und es ist echt cool zu sehen, wie jetzt Unterstützung von euch kommt. Ganz, ganz herzlichen Dank und danke, dass ihr weitermacht. 60.000 ist ein Mordsberg, aber wenn wir uns zusammentun als Community, dann sind es nachher nur noch kleine Steinchen und aufeinandergelegt wird es dann zu einem riesengroßen Berg und das ist wirklich super. Ganz, ganz herzlichen Dank für die ersten Unterstützungen, die schon eintreffen. Und jetzt viel Spaß mit Thomas' Geschichte, aber auch ein Anstoß, selbst zu überlegen, das, was ich mache, erfüllt mich das noch oder komme ich hier an eine Grenze?
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Gar nicht abgedreht, das war.
Du warst bei den Randfichten. Mhm. Das sagt mir überhaupt nichts. Es ist not my music. Ich stehe mehr auf die härteren Sachen.
Ja, man sieht's.
Und ich hab gehört, dass du bei den Randfichten warst und das hat mir erstmal gar nichts gesagt. Und dann sagte derjenige, Holzmichel. Ich weiß nichts. Es tut mir echt leid. Ne?
Ja, macht ja nichts.
Tut mir echt leid. Es ist nicht meine Heimat.
Ja.
Dann hat er mich aufgeklärt und hat gesagt, das ist Volksmusik. Und dann wusste ich, okay, Volksmusik, das boomt. Das führt kein Nischendasein. Und habe mich dann auch informiert über Holzmichel. Und das war ja in diesem Genre ein absoluter Nummer 1-Hit. Und da warst du bei dieser Band. Mhm. Was hast du da gemacht? Gesungen, gespielt, Bass, Schlagzeug?
Ich war Mitbegründer der Band und war der Frontmann, der Sänger. Und habe das Lied auch zum Teil geschrieben, weil der Refrain oder sagen wir mal, die Geschichte des Holzmichels, der ja immer kranker wird, ist eigentlich eine Volksweise, die aber gesprochen wird und nur der Refrain wird gesungen. Ja, er lebt noch, stirbt nicht. Das wird gesungen. Also lebt denn der Altholzmichel noch? Ja, lebt noch, stirbt nicht. So, und das wiederum kam eine große Plattenfirma auf uns zu und hat gesagt, dieses Theaterstück, was ihr hier aufführt, die haben uns besucht bei einer Mucke, was knapp eine halbe Stunde geht, weil ja immer dazwischen gesprochen wird und gequatscht und was weiß ich und erzählt wird, wie der Holzmichel immer kränker wird oder kranker wird.
Das ist dann quasi ein Theaterstück.
Genau. Das hat dann die Plattenfirma gesagt, das sendet uns keine Sau.
Auf gut Deutsch.
Auf gut Deutsch.
Ja?
Das müsst ihr raffen auf 3,5 Minuten. Und dann habe ich mich zu Hause in meinen Keller gesetzt und hab Verse geschrieben, hab eine Bridge noch geschrieben und hab diesen Refrain eingebaut und dann war der Hit fertig.
So schnell geht's, gell?
Ja, das ist so.
Die Zeit vor Holzmichel, Was war das? Ein Gehen durch die Clubs, also im Sinne von Volksfesten, Dorffesten und so weiter?
Festzelten, ja. Richtig Tanzmucke, 5 Stunden von 8 bis 1 mit allen drum und dran, mit Schlager, Volksmusik, alles was dazugehört, Rock'n'Roll und so weiter und so fort.
Also auch viel gecovert wahrscheinlich, oder?
Bisschen was gecovert, aber wir hatten auch schon eigene Songs, viele eigene Songs. Und ja, wir waren eigentlich, sag ich mal, erzgebirgs, sogar sachsenweit recht bekannt schon vor dem Holzmägel.
Was heißt die Randfichten? Die Randfichten?
Die.
Ja, das ist also, das ist, ja genau, die Randfichten. Die. Das ist im Prinzip das ist Dialekt.
Dialekt, der.
Und die Randfichten sind die Bäume, die am Rand stehen?
Am Rand stehen, genau.
Die am Rand stehen und die sichtbar sind oder die am Rand stehen im Sinne von Undercover, Underdog und...
Nee, die am Rand stehen und die den Wald bewahren vor Stürmen und Unwettern.
Das sind die Randfichten.
Genau.
Erzähl mal, für Nixblicker wie mich, ihr habt es hingeschickt, die haben gesagt, das ist cool, dann wird eine Platte aufgenommen.
Genau. Eine Single.
Und wann war das? 2000 oder 19?
2004.
2004, okay.
2004. Ja, und dann
habt ihr die Platte aufgenommen, seid nach Hause und habt gesagt, Jungs, wir haben eine Platte.
Genau. Und dann hieß es auch gleich, ach, ihr kommt gleich zu Florian Silbereisen ins Fest der Volksmusik und dort könnt ihr euer Lied performen und so weiter und so fort. Ja, und wir dachten, ja, klar, weil das haben schon einige erzählt uns.
Schwätzt du nur.
Genau, aber es war dann wirklich an dem. Und ja, die Plattenfirma, das war die EMI aus Köln.
Ist ja nicht niemand.
Gibt's jetzt leider nicht mehr, wurde von Universal geschluckt. Und ja, die haben uns dann aber auch richtig gepusht und das war auch richtig.
Florian Silbereisen, gleich im Fernsehen. Sag mal, wie fühlt man sich da, wenn man den Silbereisen... Das ist ja, als ob ich die Purple treffe, so in meinem, also das ist ja schon angesagt in der Volksmusik, der Silbereisen.
Ja, damals war es ja seine erste Sendung. Die erste Sendung, die er als Moderator gemacht hat. Das war ja auch noch das
Und dann gleich.
Kuriose. Er hatte die erste Sendung als Moderator.
Ja.
Da war er vorher nur als Künstler unterwegs und nicht nur mit seiner Quetschen und auch mal gesungen und so, aber.
War der da schon mit der Dings zusammen?
Hier? Nee.
Da wie war heißt die, sie? Da, guck mal, ich bin nicht...
Helene Fischer. Mit genau. Da war dann noch nicht mit der zusammen. Das kommt dann erst später.
Okay.
Und auch ihr Hype kommt dann erst später. Ja.
Und ihr tratet im Fernsehen auf? Tierisch aufgeregt, oder?
Ja, nicht klar.
Und da war der Silbereisen vorbei. Und es ging weiter, oder?
Na, dann ging das Ding erstmal, also ja, so ein bisschen durch die Decke, ne? Und
hey, komm, erzähl mal, wie fühlt man sich da?
Ja, man ist ja erstmal überwältigt. Ich meine, zu der Zeit, muss ich ja ganz ehrlich sagen, war ich ja auch sehr erfolgshungrig. Hungrig, genau, erfolgshungrig und auch, als Musiker ist das cool, wenn du dann so einen Hit hast, der auf Platz 3 in den deutschen Charts ist.
Einsteigt?
Nee, ist er nicht eingestiegen, okay. Also es war hier Born 30 oder so, ist eingestiegen und dann wurde das immer mehr, bis es dann halt irgendwie Platz 3 war und das ist schon cool dann in dem Moment.
Klar. Ja.
Und ich wusste aber nicht zu dieser Zeit, dass das natürlich, dass so eine Sache auch 2 Seiten hat.
Über die andere Seite reden wir nachher.
Okay.
Jetzt steigen wir erstmal den Zug ein, der da unter Volldampf steht.
Ja, so war das. Da waren wir dann unterwegs, was weiß ich, bei, damals gab es noch die Pro7 Chartshow, dann gab es Top of the Pops.
Da wart ihr auch.
Da waren wir, genau.
Das hat ja mit Volksmusik gar nichts mehr zu tun. Top of the Pops.
Nee, das war eigentlich, weil wir halt die Platzierung hatten. Ne? Dann gab es natürlich auch MTV und Viva, die uns boykottiert haben, die uns nicht gespielt haben, obwohl wir Platz 3, Platz 4, Platz 5 waren. Also.
Da wart ihr nicht.
Waren wir nicht. Und dann kommst du noch mit dem Holzmichel bei The Dome und so, wo man einfach dann gedacht hat, was mache ich denn hier? Bin ich hier im in der Jugendherberge oder was? Oder?
Und alle grölen mit, oder?
Ja, gut. Manche wussten es ja gar nicht, haben es gar nicht so richtig geschnallt. So gerade die bei The Dome sind, das sind ja nur wirklich Kiddies.
Ja, klar. Ne?
Und klar gab es da welche, die uns auch kannten. Aber
und dann kommen die Randfichten.
Wir waren da eigentlich total fehl am Platz. Aber die Platzierung war es halt. Na gut, okay. Wir waren, sag ich mal, lieber oder besser aufgehoben in den Festzelten, wo richtig Rambazamba war oder irgendwo Stadtfesten und so.
Wir sprechen von Deutschland. Ging ihr auch dann, ging das auch nach Mallorca, würde sich anbieten?
Mhm. Kommen wir dann, war dann auch. Ballermann-Hits und alles solche Sachen halt, ne?
Denkt man darüber nach, was mache ich da? Oder sagt man, das nehmen wir uns alles mit?
Das war halt der Unterschied zwischen uns dreien, die wir da ja in dieser Band waren. Die anderen, die zwei haben gemeint, ja, das nehmen wir jetzt alles mit. Und ich war immer der Meinung, was mache ich hier? Ich habe mich auch sichtlich unwohl gefühlt. Egal, ob das auf Mallorca war, dort auf dieser großen Bühne, wo dann alle besoffen davor standen. Und ich trinke ja mittlerweile seit 25, 26 Jahren kein Alkohol mehr. Und dann denkst du schon manchmal, du bist Mitglied vom Blauen Kreuz. Und dann trittst Mallorca auf, wo dann hier alle besoffen sind und irgendwelche halbnackigen Weiber rumtanzen hinter dir und wo du dann sagst, hä? Geht's jetzt? Also ich habe mich da nicht wohlgefühlt, ganz einfach. Genauso wie wo es dann irgendwann hier zum Echo ging oder Goldene Stimmgabel über einen roten Teppich. Ich frage, was soll das? Was soll ich auf einen roten Teppich? Jeder Dachdecker, der von früh bis abend Dach deckt und seine Sache macht, da geht keiner über den roten Teppich. Und weil ich Musik mache und Glück habe, dass man da irgendwas ranschnappt, so ein Hit, muss ich über den roten Teppich gehen. Und dann quieken dort irgendwelche Leute und wollen ein Kind von mir, obwohl ich schon viele habe. Wisst ihr? Und das sind die Sachen, wo ich dann einfach sage, was ist denn das für eine Welt? Was ist das für eine Scheinwelt? Genau.
Das wurde dir dermaßen bewusst in diesem Augenblick auch, oder? Und das sind die Dinge, von denen du vorher sprachst und die man ja gar nicht denkt, ne?
Das sind die Dinge, an die man gar nicht denkt. Natürlich dann auch, dass du viel unterwegs bist, dass du von einem Fernsehauftritt zum nächsten und von Mallorca über Barcelona dann nach Krakau, wo wir die nächste Sendung hatten und dahin wieder und dorthin und dann noch zwischendurch noch großes Festzelt mucken und da und dort und jenes. Und du bist eigentlich wenig zu Hause. Und ich bin halt schon ein Familienmensch. Und das hat mich dann so ein bisschen wieder runtergeholt. Klar ist das cool, wenn du auf dem Kontoauszug guckst und von der Plattenfirma kommt ein Betrag, wo du denkst, okay,
mein Herz. Das kann jetzt sein. Da rufen wir mal an.
Aber das ist das eine, aber ja. Ob man dann damit glücklich ist mit dieser ganzen Sache und was man dann macht und ob man da dahinter steht, das ist dann die andere Sache. Ne?
Hat er dann noch einen Hit oder war das ein One-Hit-Wonder?
Nee, war schon One-Hit-Wonder eigentlich. Wir hatten zwar noch so ein paar Folge Hits, die auch so ein bisschen in den Charts dann noch mit vertreten waren, auf Platz 20, 30 oder sowas. Aber die kamen natürlich nicht an den Holzmichel ran. Mhm. Gut. Aber man ist halt dann immer, auch von der Plattenfirma, sag ich mal, wird man dann schon gedrängelt, genötigt. Wir brauchen wieder einen Hit, wir brauchen einen Nachfolgehit, wir brauchen einen Hit, wir brauchen einen Hit.
Das ist ein furchtbarer Stress, oder?
Ja,
das tötet doch jede Kreativität.
Ja, irgendwie. Ja.
Du warst bei den Randfichten. Mhm. Wie kam es dazu? Was hat dich bewogen zu sagen, ich glaube, ich muss dort gehen?
Naja, ich habe das einfach gemerkt. Das war eine andere Macht, die mir das irgendwie gesagt hat.
Kannst du näher drauf eingehen?
Nun ja, also ich bin dann halt Christ geworden und habe dann gemerkt, das eine oder andere gefällt mir nicht mehr.
Wie wurdest du Christ?
Wie wurde ich Christ? Christ bin ich eigentlich geworden durch die tiefen Täler im Leben, die schon mich in früher Jugend heimgesucht haben. Das ging ein Herr mit Depressionen oder depressiven Verstimmungen und, mhm, und Panikschüben, Angstattacken.
Wie alt warst du da?
17. Mhm. Und das habe ich dann nur noch versucht, mit Alkohol niederzutrinken. Und bin dann in die Sucht geraten. Und dann 1994 habe ich eine Entgiftung gemacht und ist ein Gottesgeschenk. Ich brauchte dann keine Therapie mehr. Ich brauchte eigentlich nur noch meine Stunden, die ich zum Blauen Kreuz gegangen bin, immer freitags, alle zwei Wochen bin ich dann dorthin. Und dort habe ich das erste Mal von Gott gehört und das erste Mal gebetet.
Beim Blauen Kreuz.
Beim Blauen Kreuz, genau. Und ja, und wie gesagt, ich war dann Christ. Ich habe mich dann taufen lassen 2009.
Der Hit war 2004.
94 war die Entgiftung. Mhm. Dann, wie gesagt, Blaues Kreuz. Und dann habe ich 2000 meine Frau kennengelernt. Sie ist eine Christin und sie hat mich auch auf den Weg bestärkt und auf den Weg gebracht. Eben auch da. Wir haben dann angefangen, zusammen zu beten, wenn das nicht gut ging, wenn ich eben wieder solche Probleme hatte, solche psychischen Attacken. Und das hat mir gut getan. Genau. Und das hat dann irgendwann dazu gipfelte es 2009, dass ich dann mich habe taufen lassen. Meine Sünden unter das Kreuz gelegt habe, was mich alles noch belastet hat, habe ich dort reinen Tisch gemacht und habe Gott gebeten, mir zu vergeben. Und ja, seitdem bin ich ein Kind Gottes.
Warst du da noch ein Randfichte?
Ja, da war ich noch eine Randfichte, genau. Randfichte. Da hat man zwar gerade, in dieser Zeit hat man zwar gerade eine kreative Pause, hieß das, was uns die Plattenfirma angeraten hat, mach doch mal eine kreative Pause.
Nachdem nur noch 20er und 30er Platzierungen
genau, zu Buche schlugen. Genau, wo sie gemerkt haben, es wird langsam weniger und es geht nicht mehr so richtig und der Erfolg lässt so ein bisschen nach und so. Und dann, ja, mach doch mal eine kreative Pause. Was haben wir dann auch gemacht. Und genau, und dann 2010 ging es wieder los mit den Handfichten. Festzelte wieder.
Das Übliche.
Also Stadtfeste, ja. Und was weiß ich, die sich leisten konnten, Firmenfeiern und so weiter und so fort. Ja, und so war das halt.
Und so standst du da vorne 2010 und hast gesungen, mhm, und hast performt.
Genau.
Hast die Leute animiert, sage ich jetzt mal, mhm, wie es halt so läuft. Ne? Mhm. Und was lief in dir ab?
Es war natürlich noch wie vor meine Arbeit und hat mir auch nach wie vor die volkstümliche Musik an sich hat mir ja Spaß gemacht. Mhm. War ja nicht so, dass ich gedacht habe, ja, was machst du hier, sondern das waren ja nur mitunter solche Sendungen, wo wir als volkstümliche Band nicht reingepasst haben. Mhm. Da habe ich immer gedacht, ja, klar, was mache ich hier beim Ballermann und was mache ich hier bei The Dome und bei The Top of the Pops und überhaupt eben diese Jugendsendung, ne, wo, ja, man einfach dann, wir waren ja auch schon älter, mit unseren roten Strümpfen und Kniebundhosen standst du dann
dort. Nein!
Ach so. Na ja, klar.
Also nicht so.
Das war unsere Tracht. Ah, okay. Die haben wir auch bei diesen Sendungen angehabt, na klar.
Ah, okay.
Na, das war schon ein bisschen lustig. Aber egal, so war es halt.
Na. Ja gut, so habt ihr ja angefangen.
Ja, ganz einfach. 14 habe ich dann gemerkt eben, ich muss aufhören, ich muss was anderes machen. Ich habe dann sozusagen zwei Jahre nebenher von 2012, wo meine erste christliche CD, mhm, erschienen ist, die ich selbst
produziert habe. So ein Solo-Projekt?
Genau, die ich selbst produziert habe. Bis 2014 habe ich mit einer christlichen Band zusammen schon so Lobpreiskonzerte gegeben. Also Lobpreis, so Country, so halt so, ja, Songs, die ich selbst geschrieben habe, aber halt auch aus den Liederbüchern, aus den christlichen Liederbüchern, mhm, so was mir halt gefallen hat, was von der Melodie her, was von der Aussage, was einfach, wo man einfach was draus machen konnte aus den Songs. Und da habe ich, wie gesagt, 2012 die erste CD in Eigenregie produziert, die hieß Alles, was ich brauche. Und ja.
Was haben deine Kollegen dazu gesagt?
Haben sich eigentlich nicht so geäußert. Die haben es eigentlich so immer, ich habe es denen dann mal vorgespielt und wir haben es mehr musikalisch gesehen. Also das waren keine Christen, die konnten damit auch nicht anfangen, was ich da singe und was, mhm, um was es da geht. Ne? Und ja, die haben es mehr musikalisch gesehen. Ja, das ist schon gut und so und das und jenes. Ne? Und ja, nee, das die haben mich da auch gelassen und waren auch der Meinung, ja, lassen machen.
Mach du dein Ding.
Genau.
Hauptsache die Rennpflichten gehen weiter.
Die können wir ja trotzdem. Du kannst ja das nebenbei machen und wir machen unser Zeugs dann zu dritt weiter.
Ja. Und wie kam es zum Bruch?
Ja, zum Bruch kam es eben, die Sichtweise hat sich geändert. Es gab so Sachen, die ich früher gemacht habe, die ich nie mehr machen wollte. Und wo ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe in meiner Haut. Und dann ja, war es halt innerhalb der Band, es war die Luft raus. Ne? Und ich bin halt derjenige, der die Songs geschrieben hat, der sich um, wir haben ja viele, viele eigene Lieder gehabt, es gab ja nicht nur den Holzmichl. Ne? Und die habe halt ich meistens geschrieben, zu 90%, 95%. Und ich war halt, sagen wir mal, der kreative Kopf, der sich ums Programm kümmert, um die Titelauswahl, wie machen wir die Show, was stellen wir auf der Bühne hin und so weiter und so fort. Also na, ich war die Lokomotive eigentlich und die hatte dann irgendwann keinen
Dampf mehr.
Keinen Dampf mehr, ne? Und da, ich habe dann gesagt, nee, und habe eben gemerkt, dass mit der anderen Musik ist das...
Da ist das Herz.
Fetzt mir mehr. Ja. Das ist mir einfach cool. Und ja, genau. Und da war das Herz. Und so bin ich dann 2014 ausgestiegen und habe dann ausschließlich diese christliche Country-Gospel-Mucke gemacht.
Wie haben deine Kollegen reagiert, als du sagtest, Schicht?
Ist wieder nicht verstanden, natürlich.
Ja. Hast du noch Kontakt zu ihnen?
Zu einem, zum anderen nicht.
Und gibt es die Randfichten noch?
Die Randfichten gibt es noch. Der Gitarrist ist dann auch ausgestiegen, 2017, glaube ich. Und da ist jetzt sozusagen nur noch einer dabei, der alten
Truppe. Ne? Du sagtest, du warst beim Blauen Kreuz. Mhm. Wenn man so unterwegs ist wie du, jetzt Ballermann, Polen, war der auch im Osten? Also im Osten in China und Japan?
Nee, so weit kann man nicht.
So weit kann man nicht. Nee. Das sind doch immer Orte, wo du permanent in Gefahr standest, rückfällig zu werden.
Aber ich habe da eigentlich nie Ambitionen gehabt, da irgendwie mal ein Glas zu trinken oder was. Das war für mich erledigt. Also das ist halt auch eine zufriedene Abstinenz, weil ich einfach gemerkt habe, mir geht es so gut,
ja,
ohne diesen Teufel Alkohol, was hätte ich jetzt davon, auch wenn ich jetzt wieder irgendwelche psychischen Attacken hat und würde jetzt wieder Alkohol trinken, für den Moment wäre die Linderung sicherlich da, aber morgen früh wären die Probleme noch größer. Ja. Und so logisch habe ich das eigentlich immer betrachtet und habe immer gesagt, was soll das? Warum soll ich jetzt Alkohol trinken?
Brauchtest du einen bestimmten Schubs von Gott, dass du aufhörtest? Oder war das so ein schleichender Prozess, dass du sagtest, okay,
was da meinst du, aufhörtest?
Mit den Randfichten.
Mit den Randfichten.
Entschuldigung.
Ich denke schon mal, hier und da kommt schon mal so ein Schubs, dass ich wieder eben in solche Panikschübe verfallen bin, auch während Auftritten, während Live-Auftritten, während Fernsehauftritten.
Wie kamst du da drüber weg?
Du hast das halt routinemäßig.
Augen zu und durch.
Ja, genau, hast du das halt irgendwie runtergespielt oder gut war es. Ne? Also, aber es war schon.
Hat deine Frau dich drauf angesprochen und hat gesagt, Schatz, wäre es nicht an der Zeit jetzt?
Nee, die war, ist mal in Ohnmacht gefallen, als ich heimkam und sage, ich höre auf.
Das muss ich erzählen.
Ja, ne, ich bin halt, ich bin mitunter auch ein sehr spontaner Typ. Ne? Und mitunter diese Spontanität, da ist natürlich auch mitunter, gibt es da Situationen, wo du dann im Nachhinein sagst, vielleicht mal ein bisschen überlegt. Ne? Mhm. Aber in dem Moment war es einfach so, ich habe gemerkt, ich muss aufhören. Es gab dann auch einen großen Stress und einen großen Streit.
War das bei der Probe? Oder?
Das war vor der Mucke.
Nein!
Ja.
Aber die hast du noch durchgezogen oder auch schon nicht mehr?
Da hieß es von unseren Technikern, das war der Beste seit langer Zeit.
Ja, weil du innerlich frei warst.
Wahrscheinlich, du wusstest, ich weiß es nicht warum.
Die Zeit läuft rückwärts, jetzt sind es noch 44 Minuten, jetzt sind es noch 12 Minuten und dann ist es vorbei.
Ja, genau. Und ja, ich kam nach Hause und habe gesagt, ich höre auf. Und meine Frau sagt, was spinnst du? Und das Auto ist noch nicht abgezahlt. Und,
ja, klar.
Das Haus ist noch nicht abgezahlt. Wie wollen wir denn das machen? Klar, du hast ein paar christliche Mucken oder sag ich mal Gottesdienste und sowas, ne, wo du einfach dort ein paar Lieder singst und ein Zeugnis gibst und so weiter. Aber ich sag, das ist doch, da kannst du doch keine Familie durchbringen. Ne? Und ich habe dann einfach zu ihr gesagt, weißt du, vertrauen wir einfach auf Gott und er wird uns da durchbringen, durchschaffen, durch uns einfach an die Hand nehmen und uns da.
Da hätte ich echt gern Mäuschen gespielt.
Ja, ich habe gesagt, vertraue einfach. Und
ich frage jetzt nicht, was sie gesagt hat.
Ja.
Nach diesem Statement.
Ich weiß nicht. Wisst ihr es nicht, dass sie da jetzt das anders gesehen hat? Sie wird sich. Es war ja eine Tatsache und sie war dann auch so. Ich habe dann halt gesagt, da gibt es kein Zurück mehr. Ne? Und ja, gut.
Ein Monat nach dieser Entscheidung, nicht bereut?
Nee.
Bis heute?
Bis heute.
Nicht bereut?
Nee.
Wie ging es weiter mit dem ehemaligen Frontman von der Rennfichten?
Ja, wie ging es weiter? Ich habe dann noch bis zum Fan-Treffen, das war Mitte Juni, habe ich dann noch sozusagen meinen Vertrag erfüllt. So hatten wir es dann in der Band vereinbart, dass wir dann sagen, okay, mit diesem großen Event mache ich dann Schluss. Mhm. Genau. Und dann bin ich erstmal danach zur Kur, eben um mal rauszukriegen, was ist denn bei mir überhaupt so schiefgelaufen, dass ich halt immer von Zeit zu Zeit solche Panikschübe habe, solche Angstattacken.
Hast du die immer noch?
Hier und da kommt die ab und zu noch mal. Mal mehr, mal weniger. Mal hast du 3 Jahre Ruhe. Und dann wieder mal geht's halt wieder mal los. Dort hat man mir gesagt, dass mein Problem ein Selbstwertproblem ist. Und da habe ich gedacht, hast du ein Selbstwertproblem? Ja klar, hast du ein Selbstwertproblem, deswegen musst du auf die Bühne. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob alle Künstler, Musiker, die unbedingt auf die Bühne müssen, vielleicht ein Selbstwertproblem haben.
So, wir sprechen vom Thomas Rups Unger, wir sprechen von niemand anderem. Du hattest ein Selbstwert oder hast ein Selbstwertproblem.
Ja. Nee, aber ich sag mal, ne, deswegen musste ich auf die Bühne und musste mir dort meinen Selbstwert holen.
Ja.
Bin Musiker geworden, einfach um das zu kompensieren.
Genau. Da ging dir die Leuchten auf, ne?
Genau, da war ich dort 5 Wochen zur Kur. Hat mir gut getan, war richtig eine richtig gute Zeit.
Wie ging es weiter? Du musstest ja tatsächlich ein Haus abzahlen, du musstest ja tatsächlich ein Auto bezahlen, du musstest ja tatsächlich ein Leben stemmen finanziell.
Ich sag's mal so, ich hatte noch Barrücklagen, ich hatte noch Anfragen hier und da und die habe ich dann auch gemacht und ja, die CDs, das erste Mal hab ich von der ersten CD habe ich 1000 Stück machen lassen. Da kommen die an und da sage ich zu meiner Frau, wer will denn die ganzen 1000 CDs kaufen? Und sie sagt, warte nur, die gehen schon weg. Jetzt haben wir schon, glaube ich, 5000 oder also eine 5., 6. Nachpressung, wir machen nur 1000. Sowas in der Drehe. Also, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist auch der Segen drauf. Und das ist Gott, der da dich einfach durchträgt. Ja.
Wer ist Jesus für dich?
Jesus ist mein Freund. Jesus ist mein Heiland, mein Retter, der mich gerettet hat aus, ja, aus tiefster Not auch. Und ja, ist einfach mein Freund, mit, zu dem ich kommen kann, mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen, auch mit meinem Dank kann ich zu ihm kommen. Und da freut er sich natürlich, ne, glaube ich.
Garantiert.
100%. Ja, das ist Jesus für mich.
Ich habe noch 4 Schlussfragen, Rups. Mhm. Erstens, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Und wenn ja, warum?
Nö.
Gut.
Es gibt, erstens bin ich kein großer Leser. Deswegen habe ich auch eine Hörbibel in meinem Auto.
Mhm. Bietet sich an.
Ich habe einige Bücher durchgelesen, aber nicht zweimal.
Zweite Frage. Mhm. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Also ich war schon immer jemand, der ein bisschen rebellisch war, der, sag ich mal, nicht, der auch gerne mal gegen den Strom geschwommen ist, der nicht alles gemacht hat, was von uns selbst, wenn eine große Plattenfirma zu Randfichtenzeiten dort stand und hat gesagt, du musst das jetzt, habe ich gesagt, ich muss gar nicht. Wenn mir das nicht gut tut, mache ich es nicht. Ende.
Da gehört natürlich auch ein Standing dazu, ne?
Ja, ein bisschen Rückgrat vielleicht, ne?
Ja.
Ein bisschen.
Letzte Frage. Mhm. Du hast die Chance, an einer stark befahrenen Straße ein Plakat, da steht eins, zu beschriften. Was käme auf das Plakat drauf?
Jesus lebt.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich möchte was dazu sagen. Aufgrund der Tatsache, dass wir im Osten waren, kamen von euch Rückmeldungen und die sagten Danke, dass ihr auch den Osten besucht. Ich habe das nicht verstanden. Was soll das denn? Als ob es da eine Grenze gäbe, wo man nicht hingeht. Das zählt nicht. Nicht für uns hier bei Lifehouse, bei Superfromm. Deshalb, wenn ihr Geschichten habt aus dem Osten, lasst euch das nicht nehmen. Diese Geschichte, meldet euch und wir kommen mit dem mobilen Studio. Natürlich fahren wir auch woanders hin, in den Süden und in den Norden. Im Westen kommen sie meistens hierher ins Atelier. Aber meldet euch bitte und erzählt eure Geschichte. Wie wir die Story gerade von Thomas gehört haben, ist so wertvoll und so. Also es setzt den Impuls, absolut. Von daher, herzliche Einladung. Schreibt eine Mail, hier ist die Anschrift. Und nächste Woche kommt ein neuer Film. Voraussichtlich mit jemand, der nicht aus dem Osten ist. Aber wir lassen uns überraschen. Ich wünsche euch alles, alles Gute, Gesundheit und werdet super fromm. Macht's gut, tschüss.